Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und ich freue mich sehr, heute wieder einmal mit dir, liebe Dami, hier zu sprechen. Herzlich willkommen.
Hallo Leo, danke.
Ja, wir haben uns ja gerade eben schon so ein paar Minuten warm gequatscht und ich muss sagen, mir macht das echt immer sehr viel Freude. Von daher freue ich mich jetzt auch auf unsere Aufnahme, wenngleich die gar nicht mal so ein leichtes Thema hat. Thema Selbstwert. Ich habe häufig das Gefühl und ehrlicherweise, ich kenne das auch selbst in Ansätzen, das Gefühl, ich bin nur was wert, wenn ich was leiste. Diese Annahme geht gefühlt durch unsere Gesellschaft. Wie blickst du darauf?
Ich blicke ein bisschen tatsächlich als Außenseiterin darauf, weil ich so wenig funktionsfähig war, als ich jung war, dass ich überhaupt keine Chance hatte, da überhaupt nur mitzukommen. Das heißt, ich war gefühlt einfach da schon draußen und ein Outlaw. Und man muss sagen, in meiner Jugend, das hört sich total dämlich an, aber es ist so, war das tatsächlich noch anders. Also es gab natürlich immer die Leute, die für Leistung gegangen sind, aber es gab auch eine breite Szene, die ganz woanders hin orientiert war. Das war die Zeit, wo viele auch von, also die Elterngeneration im Aufbruch waren. Also da gab es Backwaren, wo meine Mutter ja auch war, was ganz viel Schreckliches gebracht hat. Aber halt auch natürlich eine ganz andere Idee, was das Leben sein könnte. Oder die alternative Landbewegung, dass ganz viele Häuser auf dem Land gekauft haben, sich angefangen haben, Gärten zu machen. Also es gab einfach eine andere Bewegung noch. Also die Studentenrevolte ist da ja noch nicht so lange her, 64, wo ich geboren bin. So. Und insofern habe ich tatsächlich noch eine andere Prägung. So, da gab es noch etwas anderes. Man konnte sich noch entscheiden, ob man sozusagen zu den Poppern gehören wollte oder ob man zu den linksalternativen Anorak-Trägerinnen gehören wollte. Also so gab es einfach eine sehr unterschiedliche Art von Orientierung. Und das andere ist wirklich, dass ich einfach festgestellt habe, relativ schnell, ich schaffe das gar nicht. Also ich schaffe die Anforderungen nicht, die das haben könnte. Und dann habe ich mich eher dahin orientiert, auch das nicht zu wollen. Also ich bin einfach eher in den Trotz gegangen. Also ich war in meinem ganzen Leben noch nie angestellt und habe das dann relativ schnell quasi umgesetzt, dass ich selbstständig war und mir aussuchen konnte, wie viel Geld ich haben möchte und wie viel ich arbeiten will dafür. So, und das hat mehr oder minder hat das halt immer geklappt. Auch hab viele, viele Jahre mit sehr wenig Geld verbracht. Aber es war auch nicht mein Hauptfokus. Also mein Fokus war nicht Erfolg haben. Das war wirklich mit 50 eben nochmal oder mit Ende 40 nochmal zu denken, ich hätte es auch gern mal anders, ich hätte auch gern mal ein bisschen Geld. Und kann man überhaupt erfolgreich werden? Kann man das planen, wie man so dann eben sehr erzählt bekommen hat, auch vor 10 Jahren, ganz krass fing das ja an mit dem Internet. Und dann habe ich gedacht, ich probiere das halt jetzt aus. So, also. Und da habe ich das dann geschafft, weil da habe ich dann tatsächlich ein paar Jahre bestimmt 60, 70, 80 Stunden die Woche gearbeitet. So, und aber als junge Frau hätte ich das einfach überhaupt nicht hinbekommen. Insofern habe ich mich da eher rausgezogen.
Okay, das finde ich A, total spannend und B, auch vielen, vielen Dank, dass du das so transparent und persönlich erzählst. Also mir kommt dabei die Frage, falls du das auch teilen magst, diese Verknüpfung von was ich leiste und was ich wert bin, hast du das dann auch einfach gekappt und hast gesagt, okay, ich ziehe dann den Selbstwert aus was anderem? Oder hast du gesagt, oh Scheiße, ich komme da gar nicht mit, dann geht das jetzt auch auf mein Wertgefühl?
Ich glaube, das kann ich so nicht auseinanderhalten, weil ich hatte, mein Selbstbewusstsein war eh im absoluten Keller und ich war eh nichts wert. Insofern war das nur noch ein Versagen mehr, das ist quasi im ganzen Spektrum von Leben. Und dann aber schon eher, auch dann habe ich das eher verknüpft mit einer gesellschaftlichen Gegenposition. So, also man rettet sich ja ganz viel auch, indem man einfach eine gute Begründung für etwas
findet. Das funktioniert häufig gut. Ja,
genau. Für was man sowieso nicht kann. Also war das sowieso dann der richtige Weg. So, und ganz ehrlich, von heute, das ist das Beste, was mir passieren konnte im Leben, ist so früh nicht mehr zu funktionieren.
Oha.
Ich sage, das ist die Gnade des Nicht-Funktionierens. Also die hat mich dahin gebracht, alternative Arbeitsformen zu finden, weil um mich herum war natürlich niemand selbstständig so richtig, aber ich habe mich dann, war dann eben mit 23 schon selbstständig. Das andere ist, dass ich einfach ein Stück raus war, wohin mein Fokus geht. Und mein Fokus ging halt eben nicht dahin, ich muss mich in der Arbeit verwirklichen. Ich habe immer nur gearbeitet, was mir auch Freude macht. Also das jetzt momentan ist meine dritte Karriere quasi, die ich in meinem Leben gemacht habe. Also erst als Vendo-Trainerin, dann als Therapeutin und jetzt mit dem ganzen Internet, online und so weiter. Das ist meine dritte Karriere und ich bin jetzt auf der Suche nach der vierten. Also was könnte noch anders sein oder was möchte ich noch und wohin soll der Fokus gehen? So,
also das sind tolle Fragen.
Letzten Jahre quasi so. Und also ich höre nicht auf, ihr müsst mir nicht schreiben, ich habe nicht vor aufzuhören, aber ich überlege, wohin, gibt es noch andere Themen oder es verschiebt sich was oder gibt es was ich dazu nehmen möchte, vielleicht doch mehr schreiben oder irgendwas. Ich würde ja super gerne in meinem Leben noch einen Krimi schreiben oder so.
Sowas. Geil, okay. So,
ja, aber genau, also deswegen. Und das andere ist natürlich, in dem Nicht-Funktionieren, dass ich mir die Frage stellen musste, warum funktioniere ich denn nicht? Und das hat mich dazu gebracht, nach innen zu schauen. So, ich hab Glück gehabt, dass ich nicht von der Anlage her nicht zu den Menschen gehöre, die alles draußen falsch finden und die Welt ist schuld, sondern bei mir war halt immer nur ich schuld, was auch nicht toll ist, aber um sich weiterzuentwickeln, ist das der einzige Weg, wenn du nach innen schaust. So, die Menschen, die immer nach außen schauen, bleiben halt komplett stecken, weil kann man leider nicht ändern, die Welt erstmal. So, und mich dann eben auch in Therapie geführt hat, relativ jung. Mhm. So, und da bin ich sehr, sehr dankbar für, weil wenn ich gut funktioniert hätte, dann geht's mir wie vielen, vielen Menschen, die ich kennengelernt habe, die mit 40, 50 plötzlich vor den Scherben ihres Lebens stehen und sagen, das war es eigentlich alles nicht. Ich habe halt das gemacht, was meine Eltern gut fanden und oder was die Gesellschaft von mir erwartet hat und habe das alles brav gemacht. Und eine Frau, die mal bei uns in der Gruppe saß, die hat gesagt, ich habe alles, ich bin habe einen tollen Job, ich habe einen tollen Mann, ich habe ein Haus, ich habe einen Hund und ich bin depressiv. Nichts macht mir Freude. So, und da war sie, mal gucken, wie alt ist sie, ist auch mein Alter, schon ein bisschen her, vor 10, 5, 12 Jahren oder so war das. Und die hat dann halt einen völligen Turnaround in sich gemacht, um die innere Welt zu entdecken und was sie braucht, um das äußere Glück, was sie ja hat, auch genießen zu können.
Dann wäre vielleicht eine, ich mag das, was ja gerade gesagt, so Dinge ändern sich, ne? Du hörst vielleicht nicht auf mit dem, was du machst, aber es kommt was dazu, indem du vielleicht einen Krimi schreibst oder sonst wie, super spannend. Aber vielleicht müsste man dann auch diese Fragestellung, die ich gerade in den Raum geworfen habe, einmal ändern. Ich habe ja gesagt, Selbstwert und Leistung, wie ist das verknüpft? Und jetzt hast du dieses gute Beispiel gebracht mit der Dame aus deiner Gruppe. Und dann ist vielleicht Leistung und Wohlbefinden miteinander verknüpft, weil die hat ja vielleicht einen ganz stabilen Selbstwert gehabt, ich weiß es nicht so, ne? Aber sie hat ganz viel geleistet, tollen Job, tolles Haus etc., aber sie war einfach nicht glücklich so, ne? Also das wäre da nochmal eine weitere Perspektive, aber ich finde irgendwie dieses Thema Leisten deswegen so spannend, weil ich den Eindruck habe, dass, ja, also vielleicht ist es bei mir so ein Generationsding. Du hast ja die Frage in den Raum geworfen, oder du hast es ja vorhin mit der Perspektive der Generation reingebracht. Vielleicht ist es auch Sozialisation. Ich erlebe es auf jeden Fall.
Und du bist ein Mann.
Ja, das kann auch
nicht zu vergessen. Du bist auch noch ein Mann. Und Männer sind viel stärker noch daran geknüpft an an Leistung, Erfolg, damit ihr überhaupt was wert seid und auch so quasi eine Lebensberechtigung habt. Das glaube, dass Männer das noch sehr viel stärker beigebracht bekommen. Dass ich weiß, wenn Männer arbeitslos sind, das also ist für beide schlimm, gar keine Frage, aber oftmals noch sehr viel mehr psychische Probleme kriegen, weil sie so ihren Selbstwert damit verknüpfen, dass sie außen eben Geld reinbringen oder die Familie versorgen oder so. Ich glaube, da gibt es immer noch auch einen Geschlechterunterschied, der durchaus noch greift. So, womit ich nicht sagen möchte, dass Frauen das nicht kennen. Es wird ja immer mehr. Mhm. Es gleicht sich ja immer mehr an, sozusagen. So. Und es gibt auch diesen Sozialisationsunterschied zwischen Männern und Frauen.
Auf jeden Fall. Ich finde es total interessant, weil ich glaube, also wir beide, du und ich, wir nähern uns ja häufig Themen aus vielleicht fast schon entgegengesetzten Richtungen. Aber das macht's ja dann auch so spannend, ne? Und auch so schön. Jetzt hattest du nämlich vorhin gesagt, so ja, diese Frage, warum ich funktioniere gar nicht, ne? Und dann bringt mich das vielleicht auf gewisse Gedanken oder vielleicht dazu, eine Therapie zu machen. Und ich hatte eher den Eindruck, für mich zum Beispiel, ich habe immer nach außen hin zumindest ganz doll funktioniert, ne? Und dann war irgendwie so die Frage, aber warum, ne, muss ich immer funktionieren? Und das hat, also ich bin auch unfassbar dankbar dafür, dass ich, wann war das denn? Das ist jetzt ja auch schon echt ein bisschen her, aber auf jeden Fall irgendwann in meinen 20ern dazu gekommen bin, eine Therapie zu machen. Das ist das Beste, was geht, weil je früher man sich mit Sachen beschäftigt, desto eher fallen dir deine eigenen, merkst du deine eigenen Muster und kannst daran auch was machen. Und dann war es für mich beispielsweise ein Lernfeld zu lernen, ja, ich kann auch einfach nur da sein und das ist ja auch voll okay. Ne? Das ist das Einfachste, was, also wenn man das so ausspricht, das ist das Einfachste, was man sagen kann, aber es ist gar nicht so leicht.
Nein. Und ich glaube, was vielleicht wäre es wichtig, Selbstwert überhaupt zu definieren. Also, weil das, was du sagst, ist Selbstwert durch Leistung. Ich glaube, dass es da eben gar nicht um echten Selbstwert geht, sondern es geht um das Gefühl von Wertigkeit innerhalb einer Struktur. Aber ich bezweifle, dass echter Selbstwert was damit zu tun hat, wie viel Geld ich nach Hause bringe oder was ich für eine Arbeit mache. Weil ich glaube, Selbstwert ist was wir lernen, wenn wir auf die Welt kommen und jemand happy ist, dass wir da sind. Also daraus lernen wir echten Selbstwert, dass wir, weil wir da sind, geliebt werden. Und da das aber so wenige von uns erfahren haben und zum Beispiel schon sehr früh erfahren haben, oh, mein Kind kann schon jetzt mit 6 Monaten schon und kann es das und das oder es du bist schon stubenrein quasi oder was auch immer. Und also ganz früh Verknüpfung ist von Lob und positiver Bestärkung für etwas, was man getan hat und nicht für etwas, was ich bin. So, also ich glaube, Kinder kriegen sehr viel oder auch Erwachsene, wenn wir uns gegenseitig Komplimente machen, dann ist das oft etwas, was wir getan haben. Und es ist seltener, dass jemand sagt, hey Leo, ich finde dein Lächeln total toll. Also so, und ich finde es super schön. Und Das ist einfach, das trauen wir uns viel weniger, als zu sagen, oh Leo, ich finde den Podcast, wie du den gemacht hast, super. Also, und ich glaube, da lernen wir halt schon ganz, ganz früh die Verknüpfung von dem, ich tue etwas, was anderen gefällt, dann bin ich gut. So, ja. Und das, was uns allen fehlt, ist die Verknüpfung, es ist schön, dass es mich gibt. Also einfach per se. Und natürlich finden wir es auch toll, wenn Leute was machen, was uns freut. Aber das ist ja ein sehr egozentrisches Lob. Ja, eigentlich lobe ich, dass du was tust, was mir gefällt oder was ich anerkenne oder so. Und nicht etwas, was ich wirklich schön oder toll finde oder liebenswert an dir finde. Das sind zwei völlig andere Dinge.
Ja, total. Und aus der anderen Perspektive, also der Mensch, der jetzt beispielsweise das Lob verteilt, wie du sagst, dann ist es ein egozentrisches Lob, weil ich das lobe, was ich selber gut finde oder schön finde oder mag. Und
oder auf der anderen Seite, wovon ich was habe.
ja, oder wovon ich was habe. Und auf der anderen Seite, der Mensch, der jetzt beispielsweise dieses Lob oder Kompliment empfängt, dann denkt man sich ja auch vielleicht erst, ah, das ist ja was Tolles, aber genau das kann ja auch diese Verknüpfung stärken. Ja, cool, ich krieg halt dieses Lob, dieses Kompliment dann, wenn ich etwas mache, was für den anderen Menschen werthaltig ist. Also in dem Moment ist ja dann auch die Werthaltigkeit sehr dynamisch, weil sie abhängig ist davon, dass jemand anders mir das sagt, weil ich eben was gemacht habe. Also insofern ist es eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, von beiden Seiten aus ist da irgendwie eine Schieflage drin. So, ne? Und dieses
ist halt nicht echt in dem Sinne.
Ja.
Und ich glaube daher, also ich glaube zum Beispiel das Imposter-Syndrom, ja, dass ich das Gefühl habe, ich bin eigentlich nicht echt, kommt daher, dass ich etwas tue, was eigentlich nicht wirklich vielleicht ich von Herzen tue, sondern ich tue es, weil ich denke, ich muss das tun oder so ist es gewünscht. Und wenn ich darauf spannend. Lob bekomme, dann weiß ich, das bin nicht ich. Also es erreicht mich gar nicht, weil es gar nicht von innen kommt. Ich weiß, dass das nicht wirklich eben mich meint, so, weil es gar nicht von mir ist. Während eben, und deswegen glaube ich, dass so viele Menschen damit rumlaufen, zu sagen, wenn du mich kennen würdest, dann würdest du mich nicht mehr mögen. So, ja. Also, ich versuche eigentlich die ganze Zeit etwas zu tun, damit andere mich noch gut finden oder mögen. Aber ich traue mich nicht dahin zu gehen. Wer bin ich eigentlich? Und was würde ich tun von mir aus? Also, vielleicht wäre das nur ganz wenig anders. Aber es wäre verbunden mit innen, mit mir. So, das ist ein Unterschied.
Das ist ein guter Punkt oder eine gute Überleitung, weil du hast ja vorhin gesagt, so, ja, vielleicht redest du da gerade gar nicht über Selbstwert, Leo, sondern über eine Wertigkeit innerhalb eines Konstruktes. So hast du es, meine ich, genannt. Und wenn du jetzt sagst, ja, das ist aber verbunden mit dem Innen, dann lass uns gerne, ich mag das von so von der Wortherkunft mal rangehen. Weil was heißt das denn, ne? Das Selbst. Was ist denn das Selbst? Ne? So, und also eine sehr fast schon philosophische oder psychologische Frage, aber vom Selbst, ne, von dem Konzept, was man über sich selber hat, so, ne, das ist ja eine Frage, die tiefsten Annahmen über mich und die Welt und Glaubenssätze beeinflusst, so, ne? Und
ganz wichtig, wenn ich das zwischenschieben darf,
gerne.
Es ist ein Konstrukt und es sind Annahmen.
Ja.
Das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage und vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer. Es sind keine Wahrheiten. Es sind Konstrukt und Annahmen. Die müssen mit der Wahrheit nichts zu tun haben. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir haben ganz selten Wahrheiten in unserem Kopf, sondern Perspektiven, Prägungen, Konstrukte, ein Image, eine Identifikation und alles, was ja die echte Spiritualität möchte und echte Psychotherapie, ist, dass du anfängst, das zur Seite zu räumen, quasi ein Stück weit, und zu sehen, was ist denn dahinter und dem zu begegnen, was da wirklich, wirklich ist. Und das ist kein schöner Weg. Das ist nicht eben, oh, dann wird alles ganz flauschig und spirituell und esoterisch. Nein, dann begegnet man auch seiner eigenen Hölle und seinen eigenen Schattenanteilen, wo man nicht so nett und toll ist und so. Und das ist eben, aber daraus erwächst ein echtes Selbstbewusstsein und daraus auch ein echter Selbstwert, weil ich dann eben mehr verbunden bin. Und ich glaube, das ist eine Progression. Ich glaube nicht, dass ich da jemals ankomme, so 100%, dass ich weiß, wer ich bin oder so. Und aber ich versuche über das ein Leben mich zu nähern. Und ja, das Selbst ist veränderlich.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Immer wieder, jetzt, ich muss es einmal ganz kurz sagen, du hast gerade echte Spiritualität und echte Therapie in einem Satz gesagt. Das müssen wir mal parken, weil da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. So. Ja. Da kommen wir drauf zurück. Aber wichtig, und ich mag das, wir werfen uns hier gerade sehr gut die Bälle zu. Du hast ja gesagt, andersrum, du hast gerade einen Einschub gemacht. Ich meinte, es geht um Annahmen und Konstrukte. Und das ist ein wichtiger Punkt, das sollten wir hervorheben. Okay. Und dann hast du gerade einen ganz wichtigen Punkt gesagt, auf den ich nämlich davon gerne gegangen wäre oder jetzt gehen möchte. Es ist veränderbar. Denn wenn ich eine Annahme habe, ich kann ja heute die Annahme haben oder morgen die Annahme, und wenn ich meine eigenen Annahmen halt nie hinterfrage, dann bleiben die vielleicht sehr lange bestehen. Aber das ist an der Stelle auch unfassbar wichtig, hervorzuheben, dass das eigene Konzept von mir und wer ich bin im Laufe der Zeit oder im Laufe der Jahre sich immer wieder überarbeitet hat. Als ich ein Kind war, so habe ich eine andere Annahme von mir gehabt als Teenager, als junger Erwachsener, als ich vielleicht jetzt habe. So, und wenn man eben bewusst in einen Reflexionsprozess geht, dann kann man eben diese Annahmen vielleicht finden oder eben in Therapie geht, dann macht man das in der Begleitung und vielleicht auch ein bisschen tiefer. Und das ist ja die ganz, ganz, ganz große Chance auch von Therapie, weil eben das Selbstkonzept, was oder die Annahmen, die ich von mir habe, die sind ja veränderbar. Das ist ja was Dynamisches. Und so gesehen kann ich ja auch bewusst oder nicht bewusst, wie sage ich denn, ja gezielt vielleicht solche Erfahrungen herbeiführen, die dann darin resultieren, dass ich auf einmal die Annahme habe, ah, ich bin ja wertvoll, ohne dass ich was leiste oder ganz unabhängig davon, was ich leiste, was ich tue, was ich kann, wie ich aussehe, sondern einfach nur dafür, dass ich da bin. So, ne? Aber leider in meinem Empfinden müssen sich das viele Menschen erst erarbeiten. Das ist komischerweise keine Selbstverständlichkeit, denn es könnte es ja so einfach sein. Ich freue mich sehr, dass du dir diese Podcast-Folge bis hierhin anhörst, und daher kommt hier ein kleines Dankeschön für dich. Denn ab jetzt verschenke ich den dreiteiligen Videokurs Zurück zu dir kostenlos als Miniserie Freihaus. Der Videokurs hilft dir dabei, dass du in kurzer Zeit und mit einfachen Methoden einen positiveren Blick auf dich und auf dein Leben gewinnst. Dafür gibt es im ersten Teil des Videokurses eine angeleitete innere Inventur. Im zweiten Teil findest du dann deine Stärken und Ressourcen, und im dritten Teil geht es um dich und um deine Selbstfürsorge im Alltag. Der Videokurs ist dabei extra so konzipiert, dass er problemlos in deinen Alltag passt. Du kannst dir nämlich jedes Video in unter 10 Minuten anschauen, und die Bearbeitungszeit pro Video dauert ebenfalls nicht länger als 30 Minuten. Um den kostenlosen Videokurs Zurück zu dir zu erhalten, kannst du dich ganz einfach im Humans Are Happy Newsletter anmelden, und ich schicke dir direkt den ersten Teil des kostenlosen Videokurses zu. Die Anmeldung zum Newsletter findest du auf meiner Website humansarehappy.org oder natürlich über dem Link in den Shownotes. Was du bei der Anmeldung im Newsletter auch direkt von mir zugeschickt bekommst, das ist das 12-seitige PDF Wirksame Wege für ein hohes Wohlbefinden. Dort habe ich nämlich das wichtigste Wissen aus über 150 Folgen hier im Humans Are Happy Podcast in 5 einfachen Kapiteln für dich zusammengefasst. Wenn dich also die Themen Wohlbefinden und Glück und alles, worum es hier bei Humans Are Happy so geht, interessieren, dann melde dich jetzt im Humans Are Happy Newsletter an, und ich schicke dir, wie gesagt, den ersten Teil des kostenlosen Videokurses sowie das wichtigste Wissen aus über 150 Folgen kostenlos als E-Mail zu. Also, drücke dafür am besten jetzt einmal auf Pause und melde dich im Humans Are Happy Newsletter an. Den Link dazu findest du auf meiner Website humansarehappy.org oder indem du einfach auf den Link in den Shownotes klickst. Und jetzt wünsche ich dir wieder viel Spaß bei dieser Folge.
Also, das ist insofern nicht selbstverständlich, weil wir die Spiegelung nicht bekommen haben und weil vielleicht, also, das fängt einfach bei der Geburt an. Also wenn du eine schlechte oder eine schwierige Geburt hast, da kann niemand was dafür. So, aber du als Baby hast vielleicht schon eine Todeserfahrung. Dann ist die erste Prägung von diesem Leben hier draußen, ist gefährlich. Es ist super gefährlich. So, oder dann wie wir und meine Generation, du wirst weggelegt, alleine ins Nachbarzimmer. Kommst gar nicht erst zu Mama. So, das Leben ist einsam und voller Angst. So, und das sind Prägungen, die einfach unendlich tief gehen. Nur weil wir sie nicht erinnern können, sind sie trotzdem einfach da. Das weiß man einfach heute. Und damit fängt das Ganze an. Und wenn sich auch jemand nicht über dich freut oder einfach Schwierigkeiten hat, sich überhaupt zu freuen. Also muss ja nicht mal sein, dass es Ablehnung ist, sondern einfach nur, oh, es ist alles anstrengend oder eigentlich passt das Kind gerade gar nicht oder was auch immer, so, oder was für Umstände sind, so, dann kommen wir quasi auf die Welt mit allem unserem Bindung und hier bin ich und so und haben plötzlich gar nicht die Resonanz, dass sich jemand wirklich an uns freut, so, und sehen immer gestresste Gesichter und so weiter. Das heißt, wir machen einfach die Erfahrung, nein, es ist nicht okay, dass ich da bin. Es ist nicht okay, dass man mir die Windeln wechselt.
Dass ich Bedürfnisse habe.
Richtig, so. Und damit gehen wir halt leider viele, viele von uns, und da muss nicht mal was Schlimmeres passiert sein, sozusagen, so, gehen damit eben durch die Welt, eigentlich zu viel zu sein, nicht richtig zu sein, verantwortlich zu sein für die Gefühle anderer Leute. Und eben, und dann kommt das eben auch rein immer mehr, dass mein Wert sich daran misst, ob die Menschen um mich herum zufrieden mit mir sind.
Ich finde das einen wichtigen Punkt, den du eben gesagt hast, da muss nicht mal irgendwas Großes passieren, weil häufig, gerade jetzt in deinem Gebiet, wenn es um Traumata geht, dann, klar, könnte es jetzt ein großes Ereignis sein oder eben ja auch viele kleine, aber es können eben auch viele subtile Erlebnisse sein, ne, die man gar nicht jetzt so augenscheinlich oder jetzt von außen betrachtet als traumatisierend wahrnimmt, aber das hinterlässt eben Spuren oder sagen wir mal prägt Annahmen, so. Richtig. Ne, das und dann gehen halt, ich wollte gerade sagen, dann geht so dieses Rad los oder dann, ich hatte ja gerade, glaube ich, in meiner letzten Ausführung das so beendet mit, ja, es könnte ja so anders sein und ne, dann hattest du ja gesagt, naja, gut, aber die Realität ist halt einfach, guck, welche Geburt du schon alleine hast und dann schau, da gibt's halt einfach, ich sag mal, Hürden im realen Leben, deine Eltern sind gestresst, weil die haben einfach, keine Ahnung, die haben einfach Aufgaben zu tun, die haben Probleme in der Arbeit und können nicht immer innerhalb ihrer Ressourcen und Möglichkeiten liebevoll und nett sein, so. Und natürlich auch dieses große Thema biografisches Leiden, ne? Also was man dann eben auch selber weiter, also was meine Eltern bekommen haben, oder es geht gar nicht um meine Eltern, sondern was grundsätzlich Eltern von ihren Eltern, ihren Annahmen bekommen haben und weitergeben. Und deswegen muss ich das natürlich so ein bisschen revidieren oder einordnen. Theoretisch könnten wir in Annahmen aufwachsen. Wir sind was wert und wir sind okay und alles ist gut.
Die Welt ist schön, andere Menschen sind freundlich. Das sind ja alles Annahmen und Perspektiven. Der Derek Sivers, dessen Bücher ich echt toll finde, hat ein neues Buch rausgebracht, das heißt Useful, Not True. Gibt's leider nur in Englisch. Und da geht's ganz viel um Perspektiven und Annahmen, die zwar nicht wahr sind, aber vielleicht ganz brauchbar.
Dass wir interessant, quasi schöne Formulierung.
Aussortieren müssen, uns davon trennen müssen, dass wir überhaupt Zugang zu Wahrheit haben. Als Perspektive, sondern eben klar zu haben, das sind Perspektiven. Er sagt ganz klar, wahr ist, dass wenn ich den Apfel fallen lasse, der nach unten fällt. Also wahr ist das, worüber alle Menschen sich einig sind, quasi, dass das so ist. Das ist eine Tatsache quasi. Und da geht es ganz viel um Perspektiven und eben die Geschichten, die ich mir erzähle, die Annahmen, die ich über mich habe, die Annahmen, die ich über die Welt habe. Und eins fand ich sehr süß. Da erzählt er die Geschichte als Beispiel eben von wegen Perspektive, dass ein Mann geht am Flussufer entlang und will aufs andere Ufer. So, und dann erscheint da eine Frau und dann ruft er rüber, hey, wie komme ich ans andere Ufer? Und sie guckt ihn an und sagt, du bist am anderen Ufer.
Oh, das ist interessant.
Aus ihrer Perspektive ist er schon am anderen Ufer, sozusagen. Und wir gehen halt immer davon aus, dass eben diese Ich-Perspektive da ist. So, und das ich kann noch eine, weil ich das so
voll ja, gerne. Süß fand, weil
das ist ein total Freund cool. hat mir erzählt, der auch sich jetzt die Ohren untersuchen lässt, wie gut er noch hört. So, und hat halt erzählt von jemandem, der eben auch ganz viel damit beschäftigt ist, wie die Welt schlechter wird und auch was alles ausstirbt, auch schon etwas älter. Und er hat dann zu ihm gesagt, und weißt du was? Die Grillen sind jetzt auch schon ausgestorben. Oh. Weil er sie nicht mehr hört.
Ja, er hat recht. Also er hat für sich ja recht. Also
ja, genau.
Nicht für, nicht für die Grillen, aber...
Ich musste so lachen, weil ja, genau so ist es. Also für mich sind die Grillen auch schon ausgestorben. So. Und dann aber wirklich diese Verallgemeinerung aus meiner Perspektive gar nicht drauf zu kommen erstmal, dass das was mit mir zu tun hat, sondern dann ist das eine Wahrheit sozusagen. Mhm. So. Und ich glaube, das, was wir uns eben selbst erzählen und woran wir eben unseren Selbstwert festmachen, das sind halt auch viele, viele Annahmen und Dinge, die wir mal gehört haben über uns und die wir als Kind natürlich wiederholt und wiederholt gehört haben und wie wir behandelt worden sind, die haben uns dazu gebracht, eben diese Annahmen über uns zu haben. Und ich fand das halt total abgefahren. Der hat gesagt, er setzt sich halt immer wieder hin und schreibt auf sozusagen, was für Annahmen er hatte über sich und guckt die sich an und sagt sozusagen, ist das wirklich wahr? Also kann ich das belegen, dass das so ist, dass ich ein Idiot bin? So. Und so. Und dann zu sagen, das nützt mir nichts, diese Annahme, und ich verändere die. Und ich so, habe ich so gedacht, so, na, wenn er das hinkriegt, ist cool, wenn das so geht. Aber überhaupt sozusagen zu verstehen, nein, es ist ein Konstrukt. Ein Konstrukt, was ich mal angenommen habe, was nichts und gar nichts mit der Wahrheit über mich zu tun haben muss.
Ja, also das Thema Wahrheit ist ja sowieso auch, da können wir tief reingehen, ne? Was ist wahr? Okay, wenn der Apfel runterfällt, aber genau, ob die Grillen ausgestorben sind oder an welchem Ufer ich stehe, da hört's dann schon auf. Ja. Mir kommt, wenn ich dir jetzt gerade so zuhöre, irgendwie auch die Einsicht, wenn wir bei dem Thema Selbstwert anfangen, sind wir nicht tief genug, weil wir reden ja eigentlich gerade die ganze Zeit, für mich funktioniert es mit diesem Wort, mit dem Selbstkonzept, ne? Also mit den Annahmen über mich, weil ich muss ja gucken, was sind meine ich muss gar nichts, aber vielleicht ist es sinnvoll, wenn ich mich diesem Thema nähern möchte, so zu schauen, was sind denn meine Annahmen über mich, weil diese Annahmen, die haben ja ganz zwangsläufig einen starken Einfluss auf den, also A, auf mein Selbst, ja, auf die Annahme, was mein Selbst ist und auch, wie viel wert das ist. Ne? Weil wenn meine Annahme ist irgendwie erstmal irgendwie 15 Dinge, die ich nicht kann und dann eine Sache, die ich vielleicht kann, dann habe ich da vielleicht nicht so einen ressourcenorientierten Blick vielleicht. Ne? Und das heißt, wir müssen gar nicht, es geht gar nicht direkt, also so direkt beim Selbstwert anzusetzen, ist eigentlich nicht tief genug, sondern wir müssen gucken, was sind meine Annahmen über mich? So, und stimmen genau. Die überhaupt? Also so, das finde ich, das schält sich ja, da für mich gerade so raus. Alles gut.
Ja, und wenn wir das angucken, müssen wir das ja, also wenn es uns um Selbstwert geht, das in Relation setzen zum Selbstwert. Also ich glaube, die wenigsten Menschen machen sich Gedanken darüber, auf was ihr Selbstwert überhaupt aufbaut. Mhm. Also worauf baut das aus? Baut das darauf aus, wie viel 1.000 Euro ich im Monat nach Hause bringe? Baut es darauf auf, ob ich schöne Freundschaften habe? Baut es darauf auf, dass ich gesund bin, obwohl ich da das einfach auch ein Glücksfaktor vielleicht mit dabei ist? So. Oder baut es darauf auf, dass ich daran arbeite, dass ich integer bin, ja, baut es darauf auf, dass ich freundlich bin zu anderen Menschen. Also allein sich zu überlegen, auf was ruht denn dieses Selbstwertgefühl, ist einfach etwas, was ich aktiv tun kann. Und da überhaupt mal zu erforschen, auf was beruht dieses Selbstwertgefühl, was ich selber empfinde für mich, was vielleicht gut ist oder eben nicht gut ist, und zu schauen, auf welchen Werten Selbstwert auf welchen Werten ruht das denn? Für mich ist zum Beispiel Integrität ein unglaublicher Wert. Mein Selbstwertgefühl würde völlig in den Keller gehen, wenn ich merken würde, ich bescheiße Menschen oder ich lüge oder irgendwas so oder ich wäre nicht freundlich oder so. Und da zu gucken, was sind denn die Werte, nach denen ich lebe und an denen mache ich mein Selbstwert fest und nicht danach, dass irgendjemand sagt, man muss Porsche fahren, dann ist man was wert, sondern dass wir wirklich erwachsen werden und selber gucken, woran mache ich diesen Wert überhaupt fest und sind das meine Werte? Und das ist etwas, was ganz wenige Menschen überhaupt tun.
Ja, ich würd gerne, weil das finde ich auch irgendwie wichtig, in einer gewissen Demut muss ich das auch sagen. Du hast gerade das Wort Selbstwert abgewandelt, verwendet und erweitert und ich gesagt, wovon kommt denn dann dieses Selbstwertgefühl? So, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man da einfach anfügen muss. Es geht am Ende auch um ein Gefühl, weil ich kann das alles kognitiv 15 Mal durchdringen. Ne? So, das geht. Und für mich funktioniert das gut, weil irgendwie der Verstand eine gute Einflugschneise ist, um dann auch emotional irgendwie Dinge anzunehmen oder von da so zum Gefühl zu kommen. Aber es reicht einfach nicht, jetzt, sag ich mal, das alles in eine Excel-Tabelle zu schreiben und dann zu sagen, ich habe jetzt die Arbeit gemacht, ne? Sondern am Ende geht es ja irgendwie auch darum.
Eine Selbsterforschung. Es ist eher eine Selbsterforschung als eine Excel-Tabelle. Es ist eine therapeutische Selbsterforschung. Was stört meinen Selbstwert? Also warum habe ich vielleicht einen schlechten Selbstwert? Das wirklich auch zu fühlen und zu spüren und zu erforschen. Von wo habe ich das genommen? Und das andere ist, was ist heute als erwachsene Frau oder als erwachsener Mann, was will ich heute?
Ja, wofür stehe ich? Das sind wichtige Fragen. Worauf ich einfach gerade hinaus wollte oder was ich irgendwie so wichtig finde, da hinzuzufügen. Vielleicht ist es auch einfach nur eine 500. Erinnerung an mich selber und vielleicht auch zwei Menschen, die hier zuhören. Dann ist es in Ordnung. So, ne, dieses Ding, ich kann das alles aufschreiben. Ich kann mich dem kognitiv nähern. Aber irgendwie, wenn ich diese Annahme jetzt, ne, wir bleiben bei dem Beispiel, ich schreibe mir auf, was sind meine Annahmen über mich, dann reicht es für mich jetzt eigentlich nicht, wenn die dann nur stehen, sondern ich sollte dann auch irgendwie mich fragen, was fühle ich dazu? Ja, also irgendwie, ne, wie fühlt sich das denn an? Ne? Und also das ist mir einfach nur wichtig, irgendwie als Zusatz zu erwähnen, weil dann komme ich eben zu dem, was du gesagt hast, nämlich zu diesem Selbstwertgefühl. Ja, wie, ne, und das, also da, ja, müssen wir einfach irgendwie den ganzen.
Ja, das meine ich aber mit Erforschung. Also eine Erforschung ist für mich nicht nur kognitiv, sondern ich muss es fühlen. Und dann komme ich, das meinte ich eben, das ist eben kein netter Ausflug, sondern dann komme ich auch an Schmerzen dran, an Verletzungen, an Dinge, die mir Menschen mal gesagt haben, an wie bin ich da behandelt worden. Das wirkt ja in mir und nur wenn ich dahin gehe und das anschaue und fühle, und dann mit dem erwachsenen Blick drauf gucke, wie kann ich das denn heute vielleicht neu einordnen? Ne? Wenn andere Kinder mich gemobbt haben, weil ich keine Ahnung was gemacht habe. Also, wie sehe ich das von heute als Erwachsene oder so? Und wie kann ich da neu drauf? Aber das heißt nicht, das heißt schon immer auch dem zu begegnen, was da eben noch in mir lebendig ist von früher und das ist meistens oder oftmals ja nichts Schönes. So.
Ja, das stimmt. Mir kommt da irgendwie jetzt intuitiv gerade der Satz so systemisch, Störung hat immer Vorrang. wenn irgendwo ja gerade was ist, dann will das eben zuerst angeschaut, behandelt, was auch immer werden. Oder wenn man es ganz böse sagt, aber irgendwie für mich funktioniert der Satz, Scheiße schwimmt oben. Wenn ich dann halt das Tor öffne, dann kommt auch erstmal all das Blöde hindurch, ne, bevor ich dann an das klare Wasser komme. So. Und
das ist so.
Und damit meine ich natürlich nicht, dass die Gefühle oder die Erlebnisse scheiße sind, sondern sich manchmal unschön anfühlen zu fühlen. So,
auf jeden Fall.
Ja. Ich würde gerne an der Stelle vielleicht einmal noch einen Begriff vorholen, den wir vorhin geparkt haben, weil da freue ich mich noch drauf. Echte Spiritualität und echte Therapie. Ich freue mich, dass Dami das gesagt hat. Ich finde das eigentlich, weißt du, warte ganz kurz, vielleicht kann ich selber eine Brücke bauen. Ich habe mich in Humans Are Happy auch ab und zu mal mit dem Thema Spiritualität beschäftigt und da habe ich von Ulrich Ott einen ganz schönen Satz erhalten. Der hat nämlich so tolle Bücher geschrieben wie Spiritualität für Skeptiker und ist selber Neurologe und schaut da ein bisschen ganzheitlich drauf. Und der sagte einfach ganz toll, ja, das Kernelement von Spiritualität ist halt Verbundenheit. So. Und wenn man so auf Spiritualität schaut, dann finde ich, ist das auf einmal was sehr Praktikables, Handhabbares, weil Therapie will ja auch Verbindung schaffen im Endeffekt, ne? Verbundenheit mit mir selber und Gefühlen oder mit dem Körper oder wo auch immer vielleicht eine gewisse Art von Verbundenheit fehlt. Und so gesehen, wenn ich aus der Perspektive drauf schaue, dann macht es für mich Sinn, dass du sagst, so kann echte Spiritualität und echte Therapie funktionieren. Aber mich würde einfach interessieren, wie schaust du auf den Begriff? Oder war das jetzt einfach gerade nur so gesagt? Weil ich habe dich in unseren 20, 30 Gesprächen nicht so viel über Spiritualität reden hören bisher.
Nein, ich vermeide das wie der Teufel das Weihwasser.
Weil jetzt habe ich dich einmal erwischt. Und ich nagel dich drauf fest direkt, es tut mir leid.
Also ich glaube, dass Spiritualität, also wirklich echte Spiritualität, sehr, sehr viel eben mit Verbundenheit zu tun hat und dass sie überhaupt nicht leicht ist. Sie hat weder was mit Plüsch zu tun, noch mit Kerzenlicht, noch mit, dass ich denke, mit Engeln oder im nächsten, mit dem Kopf in den Wolken zu sein, sondern Spiritualität hat was damit zu tun, die Füße ganz, ganz fest auf den Boden zu bekommen. Das ist einfach die Voraussetzung, dass ich ganz, ganz doll in diesem Leben, in diesem Körper bin. So, und alle, die das vermeiden, das ist nicht Spiritualität, das ist vielleicht Esoterik und das sind schöne Vorstellungen, die man sich im Kopf macht. Und dann, ich mache es einfach mal als Beispiel mit Schamanismus, weil da ist ja sozusagen ein Teil Spiritualität. Wirkliche Schamanen werden dafür Jahre und Jahrzehnte ausgebildet. Und die müssen auch durch die Hölle gehen und sich selbst begegnen und müssen die Drogen, mit denen sie arbeiten, kennenlernen. Das sind intime Verhältnisse zu dieser Pflanze, die sie aufbauen müssen. Und sie müssen lernen, was die macht. Und sie müssen sich selbst da drin begegnen. Und nein, es ist nicht schön. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, ich bin so verbunden und ich spüre, nein, also die Menschen, die ich kennenlernen durfte, die wirklich, wirklich diesen Weg gegangen sind, A, erwähnen die das nicht mal, die schweigen einfach darüber und B, sind die einfach komplett down to earth und wirklich einfach da, so und deswegen rede ich darüber nicht so doll, weil in den meisten Fällen hat man keine Ahnung, was Spiritualität eigentlich wirklich ist. Und es ist einfach ein Weg, dieser Welt auf einer anderen Ebene zu begegnen.
An dieser Stelle kommt noch einmal ein kurzer Einschub. Ich freue mich sehr, dass du diese Folge weiterhin bis hierhin hörst. Und falls dir diese Folge gefällt, dann freue ich mich so richtig, wenn du den Humans Are Happy Podcast bei Apple oder Spotify mit 5 Sternen bewertest. Falls du den Podcast auf einer anderen Plattform hörst oder auch grundsätzlich, dann freue ich mich, wenn du den Humans Are Happy Podcast an Menschen in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis weiter empfiehlst. So hilfst du mir nämlich auf einfachem Wege, dieses Projekt weiter wachsen zu lassen. Für dich sind das wenige Klicks, die für mich aber einen großen Unterschied machen. Ich danke dir im Voraus und ich wünsche dir jetzt wieder viel Spaß mit dieser Folge.
Wenn du es so willst. Und die braucht genauso viel Ausbildung und Arbeit und Schmerz wie ein echter therapeutischer Weg. So, und meistens wir in unserer Gesellschaft, wir picken uns quasi Sachen raus. Also wir meditieren ein bisschen und dann sind wir schon ganz verbunden. Ja, oder wir picken uns Teile raus, weil es cool ist. Und damit gehen wir manche auch sehr ernsthaft. Also es hat alles seinen Wert, das will ich gar nicht sagen. Aber es hat ist nicht verbunden in dem Sinne, weil wir gar nicht in einer Welt leben, also die uns überhaupt dahin führt, quasi in diesen Kontakt mit dieser Erde oder so, oder mit den, was da vielleicht möglich ist oder wie die Welt, was für Dimensionen es vielleicht noch in dieser Welt gibt, die manche Menschen wahrnehmen. Ich bin sicher, dass manche Menschen, nicht alle Menschen, die in der Psychiatrie sitzen, dass die einfach, wo das Tor aufgegangen ist zu einer anderen Welt, aber kein Mensch sie versteht. So, und dann sind sie halt verrückt für uns. Also ich glaube, es hat ganz, ganz viele Dimensionen. Und wenn man drüber spricht, kann man eigentlich nur falsch verstanden werden. So, und es wird immer irgendwie benutzt sozusagen für das eigene Bild, was man hat, für was spirituell ist oder so. Und da deswegen schweige ich darüber aus, das ist so um mich. Und dasselbe gilt für Therapie. Also Therapie ist ein krasser Prozess, sich selbst zu begegnen. Es hat nichts mit effektiver werden zu tun. Also ich sag ganz oft, habe ich Leuten gesagt, wenn du Therapie machst, wird es damit enden, dass du die Arbeitsleistung nicht mehr bringen wirst, die du momentan bringst. Möchtest du das? Ist das okay für dich als Konsequenz? So, und dann haben manche schon gesagt, nein, ist es nicht. Dann habe ich gesagt, ja, dann bin ich die falsche Wegbegleiterin. So, und ist einfach auch da zu sehen, nein, bei sich anzukommen ist nicht nur was nett ist oder wo alles besser wird, nicht unbedingt. Ja und nein. Also man sieht eben auch andere Sachen, man nimmt andere Sachen wahr, sowohl bei anderen in der Welt als eben auch bei sich selbst. Und nein, wie gesagt, meine Welt ist schöner geworden, ganz bestimmt so, aber sie ist nicht weniger anstrengend geworden und Dinge sind trotzdem noch schmerzhaft und passieren und mir genauso wie allen anderen. So das Konzept, was wir viel haben, ist, es soll alles gut werden, weißt du? Und nein, wir werden alle sterben. Also das ist das Ende der Fahnenstange. Und nein, das Leben wird nie immer gut sein. Und das ist Teil von dem Verständnis vom Leben. Und ich glaube, dass wirklich eine Therapie auch ein Weg sein kann, ein Verständnis vom Leben zu bekommen. Genauso wie Spiritualität ein Weg sein kann, ein Verständnis vom Leben zu bekommen. Und dass das Leben viel, viel mehr ist als nur es soll gut sein. So, aber ja, gut, das war meine kurze Rede zum Thema.
Ich danke dir wirklich, dass du das Thema hier kurz aufgemacht hast. Ich glaube, das passt so. Also Spiritualität ist das, was du am Anfang beschrieben hast, wo du gesagt hast, das alles ist für dich nicht Spiritualität, musste ich an dieses Schlagwort denken. Vielleicht hast du mal diesen Begriff gehört, Spiritual Bypassing. Also auf Deutsch würde man sagen, genau, Spiritualität als Vermeidungsstrategie. Ne, dann mache ich es eigentlich genau andersrum. Dann sage ich, ich bin so heilig und verbunden und das ist mir hier viel zu negativ. Deswegen beschäftige ich mich damit nicht, um in meinem Zen zu bleiben. Das ist natürlich nicht gemeint. Das Wahrnehmen der Welt auf eine Weise, wie wir sie häufig eben nicht wahrnehmen, wie man sie aber wahrnehmen kann. Du hast recht, das ist was, wo man fast nur missverstanden werden kann. Dinge zu spüren, Energien zu spüren, die, naja, wenn sie da sind, oder sagen wir mal so, wenn ich sie spüre, sind sie da? Oder ist es nur, weil der Apfel, der nicht runterfällt, für alle sichtbar nicht da? So.
Richtig. So. Also, ja, genau. Und deswegen glaube ich, das ist was für einen persönlichen Kontext, wo man vielleicht einen Teil der Missverständnisse umgehen kann. Mhm. Und es ist überhaupt kein Thema fürs Internet, wo jeder eigentlich sein Bild drauflegt. Also wo du keine Chance hast oder wenig Chancen hast, das auch in dieser Wahrheit zu bleiben, weil es eben nicht etwas ist, was ich festnageln kann und sagen kann, so ist das und so beschreibe ich dir es und so ist der Weg, so, sondern es bleibt vage, weil für mich es auch nur in einem Prozess der Annäherung ist und nicht des Seins, da bin ich, geschafft, jetzt bin ich spirituell, sondern es ist ein immer wieder mich zu erinnern, es gibt noch mehr als mich, es gibt die Welt ist größer als ich. Es gibt noch ganz, dass die Welt überhaupt belebt ist. Also ich weiß, beim ersten Mal, wo ich Pilze genommen habe, ich habe ja erst in meinen späten 50ern mit Drogen angefangen, sozusagen, so. Das erste Mal Pilze genommen habe und dann stand ich am Fenster und habe auf Bäume geguckt und das war so, wow. Alles atmet und alles lebt. Und das hat mich so beeindruckt. Du hast keine Idee. Also das kann ich überhaupt nicht beschreiben, wie tief mich das beeindruckt hat. So, natürlich weiß ich, dass der Baum lebt, aber das in jeder Zelle von mir zu fühlen, dass der auch atmet und pulsiert und lebt. Und dass alles um mich herum lebt und pulsiert. Das war ziemlich, ziemlich beeindruckend. Ein beeindruckender Moment wirklich meines ganzen Lebens, so das so zu spüren. Und und deswegen ist es immer nur, können vielleicht so einen Ausflug reinmachen, weißt du, und dann landen wir wieder in unserem Alltag und sind busy, busy und haben überhaupt keine Idee für irgendwas. So.
Wir haben keine Idee für irgendwas. Vielleicht ist das ein guter Punkt. So, ich bin, ja, wirklich, also du erlebst mich gerade tatsächlich sehr berührt. Ich liebe das ja normalerweise zu sagen, oh, hier ist ein Strohhalm und da ist ein Anknüpfungspunkt und da könnten wir jetzt auf viele Dinge eingehen. Aber ich finde auch den Satz, den du vorhin gesagt hast, richtig gut. Nämlich, das ist auch nicht unbedingt was nicht so fürs Internet oder vielleicht nicht für diese Folge. So, es sind Sachen, über die man vielleicht nicht so viel redet, sondern die man einfach kultiviert. Vielleicht ist das dann sogar noch ein Stückchen echter.
Ja, weiß, was eben mit Fühlen und Kontakt zu tun hat. Mhm.
Was eine Folge.
Sind wir jetzt ganz woanders gelandet. Es hat eben was auch mit Selbstwert zu tun und mit dem eben, welche Werte sind mir wichtig? Also was ist mir wichtig und wo geht meine Energie hin? Wo bekomme ich was zurück, womit ich mich fühlen kann? Also das ist ja auch, also Selbstwert entsteht ja nicht im leeren Raum, sondern das ist ja etwas, was mit Austausch zu tun hat. Und auch da, das macht natürlich etwas mit mir und mit dem, wie ich mich in der Welt fühle.
Ja, voll. Ich würde deswegen eigentlich sagen, wir sind gar nicht so sehr woanders gelandet. Wir sind beim Selbstwert gestartet und sind dann sehr schnell dahin gekommen. Es geht um die Annahmen, die ich über mich und die Welt habe. Und dann sind wir kurz bei diesem Thema Spiritualität abgebogen. Aber im Endeffekt, vielleicht ist das gut in Worte zu fassen, geht's da auch über Annahmen, die ich über diese Welt habe, auf Basis von Dingen, die man eben irgendwie meint wahrzunehmen.
So. Ja, wir haben uns halt geeinigt, wir haben uns einfach geeinigt auf ein bestimmtes Weltbild und dieses Weltbild schließt quasi aus, dass die Natur belebt ist in dem Sinne, obwohl jeder sagen würde, es lebt, aber trotzdem können wir einen Baum einfach fällen. Das ist dann so lebendig ist es dann doch nicht. So, also da hängt so viel dran letztlich, dass du natürlich auch, wenn du den Weg wirklich gehst, ein Stück weit verrückt wirst hier. Also das ist
richtig. Und dann pervertieren das ja auch noch krass, indem man dann über Produktlebenszyklen spricht. Ne? Also ich meine, ein Produkt, was weiß ich, diesen Stift, den ich hier in der Hand halte, der ist jetzt wirklich eher tot, würde ich sagen. Eher, Aber der hat in dem darüber diskutieren Leute in einem Lebenszyklus, aber eben nicht beim Baum. Es ist, naja. Vielleicht ist es gut. Vielleicht ist es gut für jetzt.
Ja, genau, sonst down the rabbit hole.
Down the rabbit hole, genau. Aber weißt du was? Ich gehe hier mit der erfreulichen Erkenntnis wieder mal raus, uns gehen die Themen noch nicht aus.
Gut. Okay, dann danke ich dir.
Ich danke dir, Dami, für deine Zeit, für die Perspektiven. Ich danke allen Menschen, die hier zuhören und zuschauen, für deine und eure wertvolle Zeit. Und ja, Dami, mit dir freue ich mich aufs nächste Mal und für alle anderen Menschen, die hier dabei sind, auch bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja,
danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Ciao.